Cannstatt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ovo je 120. epizoda našeg podcasta i ja vam svima želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, das meine werten Zuhörer war serbo-kroatisch und das hat einen guten Grund, denn in dieser Folge, der 120. Folge unseres Podcasts, ist nicht nur der Pavlic da und auch der Philipp Meisel. Ich grüße dich, Philipp.
Grüße, servus.
Sondern wir haben einen sehr kompetenten Gesprächspartner und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute quatschen können mit dem ehemaligen Profi des VfB Stuttgart, Zdravko Kuzmanovic. Hallo Kuz, grüß dich.
Hallo, servus.
Und wir haben natürlich ein buntes Programm und ein ganzes Portfolio an Themen, das wir natürlich durchgehen werden. Wir natürlich vor allem mal erstmal über unseren Gast sprechen und fragen wir, wie es ihm geht, wie denn der Weg so war. Noch so einen Blick auf das große Ganze ein bisschen wagen, wie sich denn der Fußball so in den vergangenen 10 Jahren entwickelt hat, als unser heutiger Gast auch beim VfB gespielt hat. Dann gibt es frische News vom Transfermarkt, es gibt Personalien, ich sag nur Holger Badstuber, ich sag nur Lilian Eckloff. Das werden wir alles im Blick behalten, genauso wie unseren NLZ-Newsflash jede Woche und schauen so ein bisschen, was sich sonst noch tut in der Vorbereitung des VfB Stuttgart. Testspiele ja, Testspiele nein, Gegner ja, Gegner nein. Das gucken wir uns an, Philipp, ne?
Richtig, aber zuerst mal möchte ich wissen, was macht eigentlich Kuss? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's hervorragend, also gut. Ich bin jetzt wieder hier in Stuttgart mit der Familie und wir genießen momentan die freie Zeit und bin viel mit Freunden unterwegs, wir gehen viel essen und wirklich genieße jetzt momentan die freie Zeit, wo ich habe und es geht mir momentan sehr gut, ja.
Wir dürfen ja verraten, dass sozusagen die Tatsache, dass du wieder hier in Stuttgart bist, über unseren Kollegen Marco Schumacher zustande gekommen ist, der dich beim Kick getroffen hat, beim Fußballspiel. Wie kommst du hier zurecht? Wie ist so dein Zugang zum Fußball? Kommst du viel auf den Kickplatz?
Ja, ich spiele momentan viel auf dem Platz. Also es war so Zufall, dass ich da durch meinen Berater und Freund Milan Katschat zu diesem Kick gekommen bin. Also die haben mich gefragt, ob ich mal am Montag mit den Amateuren ein bisschen spielen kommen würde. Ich habe natürlich gesagt, ja, warum nicht? Ich habe Zeit und es macht mir Spaß. Ich liebe ja den Fußball und so bin ich dazu gekommen. Also es war eine interessante Sache. Ich habe da schon 2-3 Mal mitgekickt. Da ist auch der Kevin Kurani. Dann gibt es auch andere Spieler und es macht Spaß. Also so mit den alten Jungs ein bisschen zu kicken tut gut.
Wie oft, wenn du die Kollegen triffst, unterhält man sich so über die früheren Zeiten beim VfB und über das, was so früher passiert ist und was gerade so passiert?
Ja, eigentlich fast nonstop. Also wir reden fast täglich darüber. Also wir reden über den VfB, über meine Zuhörer, wie es war, wo ich da war, wo ich auch andere Mannschaften gespielt habe. Und es gibt halt viel zu erzählen, weil es eine lange, lange Zeit und ich habe auch lange gespielt und es macht auch ab und zu Spaß, wenn man den Jungs da ein bisschen erzählen kann, wie es war und wie man es selber miterlebt hat, das ist natürlich top.
Du spielst schon, selber gerade gesagt, ziemlich lange Fußball. Wie hat sich denn in den letzten 10 Jahren verändert? Das Business, der Sport, das Spiel?
Ja, das Business hat sich sehr verändert. Also vor allem am Anfang hat es weniger Geld im Umlauf gehabt oder wenn man die Transfers gemacht hat, waren die Transfers früher mit 5, 6, 7 Millionen schon sehr, sehr teuer. Heute darf man sagen, wenn jeder ein bisschen normal kicken kann und vielleicht 1, 2 Tore in der Saison schießt, dass die Transfermarke schon bei 10, 15 Millionen sind. Und man redet ja auch schon darüber, wenn einer eine gute Saison hat. Ich lese da viel mit 3 Toren, 4 Assists oder so, und sagt man, eine hervorragende Saison mit 30 Spielen, dann wird der irgendwie gehandelt von 20 Millionen. Was ich natürlich nicht nachvollziehbar kann, weil früher war das ein bisschen anders. Da hat man natürlich mit, wenn man eine Saison mit 3, 4 Toren gehabt hat, hat man gesagt, ja, ist nicht gerade so eine gute Saison. Aber das hat sich viel verändert und man sieht es, dass halt jetzt viele Mannschaften mit Geld rumgeworfen haben, weil die haben da unglaubliche Transfer gemacht, wo ich ab und zu gedacht habe, das ist unmöglich. Aber so ist halt die Realität und das hat sich da viel verändert. Und man setzt jetzt auch, wenn man so jetzt das Globale anschaut, man setzt fast nur noch auf die Jungen, weil man da halt den Profit im Fußball sieht. Wenn ein Junge mit 19 Jahren zum Beispiel jetzt auch zu VfB kommt und er eine gute Saison spielt, dann versucht man ihn gleich zu verkaufen für 20, 30 Millionen. Das ist momentan heutzutage halt der Fußball.
Ist das das, was du auch wahrnimmst, dass es im Business-Fußball eigentlich mittlerweile mehr darum geht, Spieler gewinnbringend weiter zu verkaufen, als möglicherweise sozusagen den Spieler im Verein aufzubauen, für den Verein aufzubauen, dass da
nur noch die Achse wächst? Nur noch das. Also, wenn man jetzt sieht, ich kenne nicht mehr so viele Spieler, oder wo ich jetzt sehe, dass die Treue halten, also es geht nur noch ums Geld. Also, da, wie sagt man das? Man setzt halt auf die Jungen kommen, man versucht, einen Durchschnittsspieler zu holen, der dann, man hofft, dass er explodiert und dann für viel Geld verkaufen kann. Wenn es nicht klappt, dann hat man halt noch andere junge Spieler, und das hat sich jetzt in den Jahren sehr, sehr viel verändert, und ich finde es ein bisschen schade, weil ich denke immer noch, dass es einen Mix braucht durch erfahrene und junge Spieler, weil es ist halt schwer zu bestehen, wenn du in einer Bundesliga oder Serie A spielst, nur mit jungen Spielern, aber die Tendenz geht halt mehr auf das, dass man nur noch mit jungen Spielern weitermachen will und halt den großen Profit, das große Geld. Jede Mannschaft hat große Ausgaben und die wollen halt das große Geld machen, und das ist halt momentan, glaube ich, im Vordergrund.
Glaubst du, die allgemeine globale Situation durch die Pandemie wird daran was ändern? Also weniger Geld im Markt beispielsweise?
Gut, ich rede immer so, die großen Mannschaften, die werden immer die großen Transfers machen, weil da gibt es immer einen Markt für die Topspieler, den Markt für den Topspieler wird es immer geben. Die Durchschnittsspieler und die bisschen schlechten Spieler, die werden das zu spüren bekommen, weil die großen Mannschaften werden kein großes Risiko mehr gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der einfach 10 Millionen für einen Transfer macht, dass dann, ob das klappt, ja, nein, weil ich gehe davon aus, dass viele Mannschaften auch verschuldet sind nach dieser Sache, was jetzt da passiert ist, und dass viele sicher Zeit brauchen wieder, um sich zu erholen. Aber man wird sehen. Ich glaube, dass sicher nicht mehr so einfach 10, 15 Millionen für ein Spiel ausgegeben werden. Das war vor einem Jahr noch anders, aber ich glaube, jetzt hat sich schon geändert.
Das Spiel selbst, du bist lange, lange schon dabei, hast viel an diesen Entwicklungen am eigenen Körper miterlebt, mitgestaltet, auch in den Clubs, in denen du gespielt hast. Hättest du dir beispielsweise vorstellen können, dass vor zehn Jahren, dass das Spiel jetzt so ist, beispielsweise im Athletikbereich, ja, wo eine enorme Steigerung stattgefunden hat?
Ja, physisch hat es natürlich eine riesige Steigerung gegeben. Also heutzutage, jeder kann laufen, jeder ist physisch parat, jeder ist zweikampfstark und so. Was der moderne Fußball halt heute ist. Also das wird verlangt und das muss man auch bringen. Und es hat eine riesen Veränderung gegeben von 10 Jahren oder jetzt. Tempo ist größer, höher, es geht schneller, man spielt auch schneller. Aber es ist ja auch das Interessante am Fußball. Also ich finde es super, ich finde es gut, weil die Mannschaften sind bereit, die Mannschaften müssen an ihre Grenzen gehen. Und das zeigt ja zum Beispiel auch gestern Leipzig gegen Paris. Leipzig war gestern nicht imstande, dagegen zu halten. Paris war fitter, die Physik hat natürlich am Schluss ausgemacht, die Technik, die Mannschaft war besser, und das ist ja das Interessante am Fußball, und ich finde es gut.
Wie ist das, wenn wir, also das ist sozusagen die Physis, ist der eine Bereich, wie ist das mit dem psychologischen Aspekt? Du bist damals beim VfB Stuttgart beispielsweise ja der Rekordtransfer gewesen, also das ist immer das, was beim VfB Stuttgart ja immer so diese große Geschichte, der Rekordtransfer, ist das etwas, das man auch ein Stück weit als Last dann irgendwie ständig mit sich rumträgt, wo man dann sagt, boah, jetzt kommt schon wieder die Geschichte, oder kannst du es abschütteln?
Nein, du hast einen enormen Druck. Und seien wir mal ehrlich, damals, wo ich war, waren die Erhöhungen viel größer als jetzt. Also jetzt ist man zufrieden, wenn man die Klasse erhält, und man redet nie von Europa oder nicht. Wir haben damals UEFA Cup gespielt, das hat niemanden interessiert. Wir sind UEFA Cup gekommen. Da kamen 15.000 Zuschauer, niemand wollte Spiele anschauen gehen, weil alle Champions League wollten uns Champions League spielen sehen. Wenn wir auf den 5. Platz gekommen sind für die UEFA Cup, haben sie gesagt, die Saisonziele sind okay, nichts Besonderes. Das hat sich jetzt halt bei Stuttgart auch viel geändert. Jetzt sind sie zufrieden, wenn man nicht absteigt und man sagt, ja, wir hoffen, dass wir da uns etablieren können. Ich habe jetzt das mitverfolgt und leider habe ich jetzt auch gesehen, dass in den Jahren VfB zweimal abgestiegen ist. Und ich finde, ja, die Erwartungssteigerungen waren damals bei uns viel, viel größer als jetzt. Also wenn wir mal ein, zwei Spiele verloren haben und wir haben den Anschluss nach vorne verloren, dann kam gleich schlechte Saison, die sind nicht gut. Also ich nehme jetzt nur ein Beispiel an mir. Ich habe damals 9 Saisontore als defensiver Mittelfeldspieler geschossen und man hat gesagt, das war eine okay Saison. Man erwartet vom Rekordtransfer mehr. Ich glaube, jetzt werden sie zufrieden, wenn ein Mittelfeldspieler mal annähernd bei 5 Toren ist. Es hat sich viel geändert und ich habe das mitverfolgt und die Realität ist halt jetzt einfach so, dass Stuttgart sich zufrieden gibt, wenn man nicht absteigt. Ja.
du hast es mitverfolgt, hast dich auch geprägt als Mensch, als in deiner persönlichen Entwicklung.
Ja, klar. Ich kam als junger Spieler auch zum VfB und wie sagt man das, ich habe, wenn du jeden Tag in deiner Zeitung liest, dass du der Rekordtransfer, dass du mehr, das macht halt psychisch, war das nicht einfach. Aber ich habe so einen Charakter, dass ich halt nie aufgebe und ich wollte immer besser und ich habe gesagt, okay, es gibt nur eins, wenn wir europäisch dabei sind oder so, mit guten Leistungen versuchst du halt zurückzukommen oder das zu geben, was die Leute verlangen und ja, ich habe mein Bestes versucht, aber ich war eigentlich mit der Bilanz bei Stuttgart und alles, wie viel, dass ich gespielt habe und was wir erreicht haben, eigentlich noch zufrieden, ja.
Also, dass du auch jemand gewesen bist, glaube ich, der sich der mit Druck umgehen konnte, beweisen, glaube ich, irgendwie etliche Elfmeter gefühlt, die du da in bestimmten wichtigen Situationen auch versenkt hast. Ich denke, in Hoffenheim, in Köln und so weiter.
Ich habe mal 50 Euro gewonnen gegen meinen Kumpel, mit dem ich im Block stand, weil ich drum gewettet habe. Gab es einen Freistoß für Heimspiel gegen Leverkusen, glaube ich. Ich habe mit ihm gewettet, du machst ihn jetzt unter der Mauer rechts unten rein. Und genau so kam es. Und dann musste man noch während dem Spiel die 50 Euro. War ein schöner Abend.
Ja, gut, eben, ja. Druck. Ja. Ich habe eigentlich immer gut mit Druck umgehen können. Also. In den Mannschaften, wo ich gespielt habe, war der Druck immer da und darum, ich konnte das eigentlich gut ausblenden. Ja.
Aktuelle Situation, du bist auf Vereinssuche, richtig?
Ja, eigentlich, ja, ich habe jetzt, der Vertrag ist ausgelaufen bei Basel und da haben wir uns dann auch geeinigt, dass es fertig ist und dass es das so ist, wie es ist gut. Es war eine anstrengende Zeit für mich, da war der Druck auch enorm riesig, weil ich da auch eben immer zum teuersten Spieler dazugehört habe. Jetzt schon.
Bist du da groß geworden?
Ich bin da groß geworden. Das war mein Heimatsverein. Ich habe dort auch angefangen. Ich habe dort meine ersten Profischritte gemacht. Ja. Profikarriere und dann ging es weiter. Aber ich denke, jetzt ist zu richtiger Zeitpunkt, kam der Schritt jetzt dazu, dass wir uns jetzt mal, dass es fertig ist dort und jetzt schauen wir mal weiter.
Gibt es bestimmte, sag ich mal, Ziele oder irgendwelche Clubs, wo du noch so hinschielst oder wo du sagst, hey, das wäre vielleicht möglicherweise noch eine Liga, in der ich auch noch nicht war? Oder
schwer zu sagen. Also ich habe Spanien, Deutschland, Italien war ich und das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, England, aber das möchte ich auch jetzt nicht. Also es war nie mein Ziel, irgendwie nach England, aber ich habe drei gute Ligas gespielt und lass es jetzt auf mich zukommen und mal abwarten.
Wenn du an die Zeit zurückdenkst, im Brustring-Trikot in Stuttgart, Höhepunkte, Tiefpunkte, boah. Fällt dir spontan was ein, wo du sagst, das war ein absolutes Highlight? Ich meine, klar, UEFA League Quali gegen Molde vor 15.000 war sicherlich nett.
Nein, da gab es schon zwei, drei gute Spiele, wo mir in Erinnerung geblieben bin, zum Beispiel das in München, wo wir 2-1 gewonnen haben gegen Bayern. Das war ein Riesenspiel, wo wir gemacht haben. Oder das Spiel gegen Dortmund, 4-4, wo wir 2-1 hinten 2-0 waren und 3-2 vorne, dann 4-3, dann in der 90. Minute Gentner zum 4-4. Das Spiel ist mir auch in Erinnerung. Barcelona zu Hause 1-1. Also es gab schon viele Spiele, wo mich begeistert haben. Und die Bundesliga ist generell einfach interessant, weil du spielst immer vor vollen Buden, vor vollen Hütten, Leuten. Und da gibt es viele Spiele, Schalke zum Beispiel, wo wir gespielt haben und so weiter. Und ich glaube, es war gut.
Wir kriegen jetzt gerade ein bisschen Besuch und spätestens jetzt merken unsere Hörer, dass wir nicht im Studio sind wie sonst. Sondern hier ein kleiner Mops, wie heißt er denn?
Der ist French Bulldogger, der heißt Rasha. Ja, der ist jetzt natürlich gleich nervös, weil er jetzt euch da gesehen hat. Wahrscheinlich mache ich ihn schnell raus. Rasha!
Ja, das sind tierische Highlights, die wir, glaube ich, Philipp vermehrt haben. Die haben in letzter Zeit
in unserem Auge eine eigene Hundekategorie ab sofort in dem
Park. Er braucht auch negative Sachen. Ja. Also das negative Spiel war natürlich, wo wir zu Hause gegen Hannover da 2-0 geführt haben und dann noch in einer Halbzeit 4 Tore kassiert haben, 4-2, das werde ich auch nicht mehr vergessen. Was auch sehr, sehr negativ für uns war, was mir in Stuttgart geblieben ist, ich habe etwas 5 Trainer gehabt, also das ist, als Spieler ist das mühsam, weil jedes Mal eine neue Philosophie kommt und dann kam damals, wo Bubble war, dann kam der Gross, dann kam der Keller, dann kam Labbadia, also in dieser kurzen Zeit von 3,5 Jahren 4 Trainer zu haben, das war natürlich negativ. Weil du dich immer umstellen musst, der Trainer hat seine eigene Philosophie und das nicht einfach als Spieler. Und das sind die negativen Sachen, wo ich da mitbekommen habe.
Sagen auch nicht wenige, dass das tatsächlich ein Problem des Clubs ist. Diese vielen Wechsel, diese hohe Fluktuation, dadurch, wie du sagst, immer neue Philosophie, neue Ansätze, Kontinuität kann schlecht bis gar nicht Einzug erhalten. Das ist natürlich dann mit Sicherheit mitverantwortlich für die Situation, in der der VfB Stuttgart steckt seit ein paar Jahren einfach. Eine Anekdote, die Anekdote, Kurs, die aus dieser Zeit, ja, jeder, man hat ja immer so kleine Geschichten, die vielleicht so besonders hängen blieben, unabhängig vom sportlichen Geschehen auf dem Rasen.
Ich habe viele Fehler gemacht, zum Beispiel bei VfB, dass ich mich viel ab und zu, was ich vielleicht nicht hätte machen müssen, jetzt im Nachhinein, was ich gedacht habe, ich habe mich zu oft mit den Trainers angelegt, weil ich einfach immer den Mut gehabt habe, etwas zu sagen, was die anderen halt nicht hören wollten, weil wenn wir halt 1-0 verlieren und sie, dann höre ich von einem Trainer, dass wir trotzdem gut gespielt haben, wenn wir 1-0 verloren, dann bin ich der Erste, der sagt, das war scheiße, wie wollen wir das aufbauen? Also ich habe mich oft, zu oft vielleicht auch mit ein paar Mitspielern gestritten, weil ich einfach im Training oder auch im Spiel einfach gewinnen wollte. Und das ist halt, das ist vielleicht das, was ich dann mit der Zeit auch ein bisschen ruhiger geworden bin. Ich war eigentlich früher eine tickende Zeitbombe. Das war einfach so, dass ich einfach zu direkt war mit den Leuten. Und ich habe halt immer das gesagt, wo ich wollte. Wenn ihr eine genaue Geschichte hören möchtet, dann was mir geblieben ist, war der fast der Transfer zu AC Mailand. Das war durch. Der Sportdirektor, der Präsident, der Sportdirektor Breide kam damals mit dem Flieger nach Stuttgart. Und die haben eine Offerte gemacht und wir waren so eigentlich, ich hatte noch eineinhalb Jahre Vertrag. Ich war eigentlich schon zu 99% weg und dann hat Bobic halt, damals Freddy Bobic hat den Transfer noch verhindert und der Trainer, weil sie nicht wollten, dass ich gehe. Das war der letzte Tag, der Transfertag und das kam nicht gut auf bei mir. Und so wie ihr mich kennt, war ich richtig wütend, weil ich wollte den Schritt damals gehen und dann bin ich geblieben. Kam ein bisschen zu Problemen, die ersten paar Spiele habe ich nicht gespielt und dann war es wieder gut und ja. So, das ist eigentlich etwas, wo mir geblieben ist damals. Es hätte eigentlich zu diesem Transfer kommen müssen, aber es kam nicht, weil ja die Leute nicht wollten, dass ich gehe. Und man hat auch den Vertrag nicht verlängert, also in dem Fall waren wir da eigentlich dann ein bisschen im Streit. Ja.
Ist das aus deiner Sicht, also rückblickend sagst du jetzt heute, bin ich vielleicht ein bisschen cooler, habe ein bisschen mehr Erfahrung oder so, aber ist das aus deiner Sicht so eine Entwicklung, also das zum Beispiel etwas, das Philipp und ich manchmal wahrnehmen, dass manchmal diese, ja man sagt das immer so, diese Typen ein bisschen fehlen, dass das alles so ein bisschen lätschig so daherkommt, viele Spieler, die auch mediengeschult sind, in die Kamera nur noch das sagen, was sie sagen sollen und ist das für dich?
Nein, ich nicht, also ihr seht, wie ich jetzt bin, ich bin offen und ich war immer so, also ich bin eigentlich mehr der Fan von den Leuten, die was auch direkt sagen, was nicht gut ist und so und ich weiß nicht, heutzutage wird halt auf alles geachtet, man darf nicht mehr das sagen, man darf nicht mehr das sagen. Man, wenn man etwas sagt, wird das da gleich hingedreht, dass man jemand auch lackiert und so. Aber ich glaube, jeder hat seine freie Meinung und man sollte das sagen, was man denkt. Das
ist ganz schwierig in die Mengelage. Auch Daniel Di David, den du auch mit Sicherheit noch kennst, der hat letzte Woche mit uns gesprochen, ein Interview geführt und der ging es auch um dieses Thema. Er sagte, eigentlich kannst du gar nichts mehr machen. Egal was du sagst, es wird dir schlecht ausgelegt oder man dreht es dir im Mund herum. Du kriegst immer Prügel, verbaler Natur natürlich, danach und das führt dazu, dass eben diese Typen, nach denen gleichzeitig aber jeder schreit, jeder will ja jemanden haben, der Charakter zeigt, der einfach mal eine Aussage vielleicht tätigt, die ungewöhnlich ist, dass die eben abnehmen oder sich gar nicht erst trauen, den Mund aufzumachen. Schwierige Situation. Ich glaube, das wird sich so schnell halt nicht ändern. Da gehören auch wir dazu als Medien, müssen wir uns ganz ehrlich auch den Schuh anziehen, dass natürlich ganz schnell aus Mücken Elefanten gemacht werden manchmal, ja, und das führt natürlich dazu, dass die Spieler dann irgendwann sagen, jo, warum soll ich da noch großartig mich positionieren? Ich krieg's ja nachher eh wieder großartig. Weil man braucht Charakter, man braucht ein breites Kreuz, um das auszuhalten. Das kommt ja zu dir zurück.
Du kannst
ja schlecht sagen, dass ich nehme das, also das völlig auszublenden gelingt ja kaum eigentlich. Also du hast ja mediale Begleiterscheinungen, liest Zeitungen, schaust ins Internet, das ist schwierig, stelle ich mir zumindest vor.
Ich habe da ein bisschen andere, ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke einfach so, wenn etwas schlecht ist, dann muss man es auch kommunizieren. Es ist schlecht und fertig. Wenn es gut ist, wenn man gute Arbeit macht, dann macht man gute Arbeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich verfolge ein bisschen die Bundesliga, alles drum und da, ich finde, was wäre sehr gute Arbeit macht, ist München-Gladbach. Ja. Die machen wir jahrelang oder Freiburg. Wenn man sieht, was die für eine Etage haben, für Spieler zu kaufen und alles, die verkaufen jede Saison Minimum 5-6 Spieler und dann holen sie wieder neu und die sind trotzdem jedes Mal irgendwie 6., 7. oder Gladbach ist jetzt wieder Champions League, dann muss man sagen, dass das gut ist. Wenn man jetzt die Situation hier anschaut bei VfB, dann kann man in den letzten Jahren sagen, das war nicht gut, oder?
Womit unser Gast übrigens das gemacht hat, was wir sonst machen, nämlich die Überleitung zu den nächsten Themen oder zu den nächsten Themen, die wir sprechen wollen. Kurz, wir wollten dich nämlich fragen, wie du denn die Bundesliga siehst, also auch in der Entwicklung seit der Zeit, in der du beim VfB warst, generell. Also du sagst, es gibt Vereine, die machen ihren Job gut, Vereine, die machen ihren Job vielleicht weniger gut. Wie nimmst du denn die Bundesliga generell wahr und die
Entwicklung? Gut, das ist ja. Gut, sind wir noch ein sehr gutes Niveau und man spielt gut im Fußball. Also wenn man jetzt sieht, dass zwei Mannschaften im Halbfinale der Champions League waren, also Bayern und Leipzig. Leipzig ist jetzt leider rausgeschieden, aber Bayern kommt, für meine Meinung her, kommt ja ins Finale. Dann ist das eine gute Entwicklung. Also Europa League waren ja auch noch ein paar dabei, aber die sind jetzt auch rausgeflogen, oder? Aber mir gefällt einfach, wenn ich sehe ein paar Mannschaften, wie die arbeiten. Also wie ich jetzt vorher gesagt habe, Gladbach, Freiburg oder andere Mannschaften, die sehr gut in Bayern müssen wir nicht dazu. Bayern spielt ja seine eigene Liga. Also für mich sind die einfach hochaus Favorit jedes Jahr, um den Titel zu gewinnen. Aber Dortmund spielt ja auch hervorragend Fußball.
Wie siehst du das mit Blick auf, sage ich mal, so diese Top 6, also die Mannschaften, die so in den Europapokal kommen? Also die Tendenz ist ja, dass das in den letzten Jahren fast immer dieselben sind. Ist für dich der Eindruck so, dass diese Schere ein bisschen zwischen den erfolgreichen oder den wohlhabenden Vereinen, sag ich mal, den Spitzen 6, Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, dass die anderen Mannschaften das schwer haben, da ranzukommen, dass zum Beispiel jemand, der, ich meine, ich will gar nicht mehr darüber reden, dass man als Aufsteiger irgendwie so weit hochkommt, das nicht, aber dass es schwer ist für die anderen Mannschaften, da in diese Phalanx da von diesen Spitzenmannschaften reinzukommen, oder siehst du die Möglichkeit in der Bundesliga noch?
Warum nicht, aber das heißt ja auch nur Gutes für die Mannschaften, die immer da vorne stehen, also die machen ja was Gutes, oder, weil Bayern ist nicht ohne Grund immer Erster, Dortmund ist nicht ohne Grund immer in der Champions League. Gladbach ist jahrelang immer auf einem guten Niveau, oder? Jetzt haben sie wieder Champions League erreicht und alles. Also, da ist einfach etwas, was gut funktioniert. Eine gute, entweder arbeiten alle im Verein zusammen gut, oder, weil für mich ist kein Zufall, dass die Mannschaften, die unten sind, dass die auch immer dort sind. Also, weil es ist jetzt nicht, dass jetzt eine Mannschaft, also reden wir über Werder Bremen, seit ich weggegangen bin, ist Werder Bremen sechsmal oder fünfmal im Abstiegskampf gewesen, waren die, haben Relegation gespielt, Hamburg ist abgestiegen, auch jetzt, und sie kommen nicht mehr hoch, war auch immer ein Chaosverein, also in dem Fall muss es ja wahrscheinlich so sein, dass im Verein viele Sachen nicht funktionieren, dass du dann auch dazu führst, dass du dort unten mitspielst, und ja, dann, es ist auch nicht, sagen wir, Dortmund holt ein Sancho. Also bedeutet, du musst zuerst mal so einen Spieler holen, egal ob du jetzt Geld hast oder nicht, aber du musst den Spieler entdecken, und die haben ja das entdeckt und der ist ja gut. Und zu 80%, was Dortmund für Spieler holt, funktioniert in der Mannschaft gut, und ich finde das einfach eine gute Arbeit vom Verein heraus. Also, und da sind die anderen Mannschaften weit weg noch entfernt, die wo jetzt da um den Abstieg spielen.
Wie sieht es denn mit Blick so international aus? Also wenn wir jetzt sozusagen mal von der Bundesliga rausgehen, in den anderen Ligen, also du kennst dich sehr gut aus in der Schweizer Liga oder auch die serbische Liga meinetwegen, ist da, das ist ja auch schwierig sozusagen auch für Vereine sozusagen aus den anderen Ligen. Gut, wir hatten jetzt den FC Basel weit in der Europa League, aber wie siehst du das sozusagen mit Blick auf diese Big Five Ligen im Vergleich zu kleineren Ligen? Gibt es da für dich
irgendwie? Selben, ja. Über das wir so nicht reden, also ja. Die haben gar keine Chance, also,
ja.
Also wenn die ja ab und zu in die Gruppe kommen und nur die Quali schaffen, ist das schon ein historischer Moment. Also Basel in der Schweiz hat jetzt diese Kampagne sehr gut gespielt, aber für die Zukunft sehe ich sie auch wieder weit weg. Also, weil es fehlt halt, du kannst nicht die Spieler holen, die du vielleicht möchtest. Und jetzt vor allem nach der Corona-Zeit, also es wird jetzt mega schwer noch für die kleineren Mannschaften irgendeine Überraschung zu machen. Also,
ja. Ist das auch vielleicht zurückzuführen auf die mangelnde Konkurrenz in den eigenen Ligen? Ein FC Basel spielt in der Schweiz, außer Bern vielleicht, ohne Konkurrenz. In ja. Serbien Partizan und Roter Stern, dann wird es eng. In Dynamo, gibt es Zagreb? Nein. In Kroatien gibt es Dynamo und Hajduk mit Abstrichen, und dann ist auch Feierabend. Ja, du hast quasi nie im Ligabetrieb diese richtigen Crunch-Time-Spiele, die helfen dir als Mannschaft, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Jetzt ist Europa League, jetzt geht's ab, jetzt hast du hier wirklich einen harten Gegner vor der Brust, jetzt musst du liefern. Ja, und ich glaube, dass das, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass das mit einer Rolle spielt, dass diesen Clubs, die Cork Celtic in Schottland ist dasselbe, die gewinnen ja alles, die können mit der A-Jugend dahin fahren und gewinnen es immer noch. Und dann hast du halt aber diese Konkurrenzsituation nicht in der Liga und dadurch bist du international vielleicht auch nicht unbedingt
so konkurrenzfähig. Das kann man sich so vorstellen, dass jede die Mannschaft, wo in den top-kleinen Ligas die ersten zwei sind, dass die hier um den Abstieg spielen würden. Also ganz einfach.
Ja.
Wenn die jedes Wochenende diesen Spielrhythmus in der Bundesliga halten, die können vielleicht mal eine Überraschung machen oder so zwei, drei Spiele, aber wenn man 36 Spiele hat und die gesamte Saison nimmt, würden all die Mannschaften, wo ihr jetzt gesagt habt, mit Dynamo, mit Roter Stern, mit Partizan, mit Basel, mit Young Boys, die werden alle im unteren Drittel. Also da oben haben die nichts zu suchen. Also das ist einfach die Realität. Und als Basel zum Beispiel damals, wo wir gespielt haben, kannst du mal in einem Spiel eine Überraschung machen. Aber wenn dann wirklich eine stärkere Mannschaft kommt, dann ist der Unterschied riesig. Ja.
Oben nichts mehr zu suchen, ist mein Stichwort. Das hat aktuell auch Holger Badstuber, über den müssen wir natürlich sprechen, weil es viele unserer Hörer interessiert. Den hat man sozusagen degradiert, hat ihn zur zweiten Mannschaft beim VfB geschickt, hat ihn schon vor einem halben Jahr natürlich gesagt, dass man sportlich nicht mit ihm plant mehr in der ersten Mannschaft. Jetzt ist es so, dass man eben unmissverständlich ihm klar macht, Junge, such dir einen Verein, bis zum 5. Oktober hast du noch Zeit. Da würde mich einfach kurz deine Spielerperspektive interessieren. Du hast das vielleicht schon mal am eigenen Leib erlebt, aber zumindest auch mal in den Vereinen, wo du gespielt hast, vielleicht hast du mal einen Kollegen so erwischt. Ist das gängig? Muss man als Profi damit umgehen können, dass das so ist, dass so entschieden wird vom Club? Oder ist das, sagen wir mal, nicht unbedingt die allerfeinste englische Art?
Nein, ich habe das selber an mir auch erlebt. Also das ist ganz einfach, solange das die Transferperiode ist, wenn dich ein Verein loshaben will, dann schicken sie dich in die zweite Mannschaft. Das ist das einzige Signal, was heißt, Junge, wie ich gesagt habe, such dir einen neuen Verein. Jetzt kannst du als Spieler, musst du selber mit dir klarkommen, machst du diese schwere Periode durch, dann bist du eineinhalb Monate in der zweiten Mannschaft. Wenn du dann aber keinen Verein findest, dann denke ich, dass der Verein nochmal auf ein paar Stube zukommt und die werden dann eine Lösung finden, weil sein großes Gehalt oder sein Gehalt ist ja unrealistisch in der zweiten Mannschaft zu bezahlen, weil das wäre ja für ihn, ich sage mal, für den Verein wäre das nicht intelligent, für den Spieler sowieso nicht. Also denke ich, dann wird man wahrscheinlich Gespräche führen, entweder integriert man ihn dann wieder in die erste Mannschaft, weil es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Spieler schaut so, er wartet die Saison ab. Wenn der Saisonstart in die Hose geht, ist der Badstuber wieder aktuell. Wenn der Saisonstart gut verläuft, wird man den Badstuber nicht brauchen. Also denke ich, dass er in einer Position ist, wenn er nur noch ein Jahr Vertrag ist, kann er entweder sagen, ich warte ab, er wird weiter trainieren, wird sich fit halten und wartet die ersten Spiele ab. In einer Mannschaft wie Stuttgart kann das gut funktionieren, weil man geht nicht davon aus, dass Stuttgart mit den ersten 10 Spielen 10 Siegen einfahren wird, weil ich denke nicht, dass das möglich ist. Hat sich in den letzten 10 Jahren nicht behauptet. Also denke ich nicht, dass so wird. Also bedeutet, dass er jetzt einfach mit sich selber klarkommen muss, was er will. Wenn er ein gutes Angebot bekommt und er ist zufrieden, dann geht er. Wenn nicht, hat er ja hier einen guten Vertrag.
Nochmal, ist das Business as usual oder nimmt man sowas persönlich als Profi, wenn der
Sportchef
kommt und sagt, hör zu, Junge, ab morgen trainierst du da hinten auf dem Acker?
Ja, jeder Spieler nimmt es persönlich. Also, und vor allem, ich glaube, der Badstuber hat mit beiden viele Erfolge gehabt und alles. Und wenn man ihm dann mitteilt, dass er da mit der zweiten Mannschaft trainieren muss, dann ist das sicher nimmt man sich das persönlich. Aber nach zwei, drei Tagen legt sich das und dann wird es schon überlegen, wie es weitergeht und seine eigenen Schlüssel ziehen. Und ich denke, wenn ich in der Situation wie er wäre, mit einem Jahr Vertrag und mir der Sportdirektor sagt, du musst weg und ich weiß aber, dass das Programm nicht einfach ist, ich persönlich würde abwarten. Und wenn er unbedingt in Stuttgart bleiben will, wenn er nicht da bleiben will, dann muss er sich einen neuen Verein suchen. Ja.
Interessante Perspektive.
Ja, ich hätte mir das schon so gedacht. Also ich muss mich
versetzen. Ja, es gibt nicht viel anderes.
Genau,
ja.
Richtig, genau.
Weil, was willst du machen?
Nicht viele Optionen
versetzen, wenn du nicht, in die Lage des Spielers. Wenn du jetzt nicht in die zweite Mannschaft gehst und du nicht trainieren willst, wirst du gestraft. Dann schießt du dir dein Eigentor. Also wie sagt man, bist du dir selber ans Bein. Also du musst trainieren gehen. Also gibt nicht viele Möglichkeiten. Also, ob er aber den Vertrag bei einer anderen Mannschaft bekommt, mit, wie alt ist er, 31, 32? Das ist auch wieder eine andere Frage. Also heutzutage, ich habe schon mal gesagt, keine Mannschaften für ältere Spieler geben nicht einfach mehr große Gehälter aus. Und das ist momentan die Realität. Und da muss er jetzt selber wissen, entweder geht er die eineinhalb Monate jetzt da durch, trainiert, wartet den Saisonstart ab Man weiß ja nie, auf einmal verletzt sich ein, zwei Spieler. Was ist da? Aber dann ist das Problem vom Verein, musst du dann dem Spieler klar machen, dass wir dich wieder brauchen. Und das ist dann die schwere Situation.
Und auch der Öffentlichkeit, nicht nur dem Spieler. Natürlich musst du erst den Spieler dazu bekommen, zu sagen, Holger, komm, lass uns nochmal versuchen, aber du musst das Ganze auch der Öffentlichkeit verkaufen.
Ja,
du hast jetzt gesagt, es sind rein sportliche Gründe, dass er da in diese zweite Mannschaft muss. Das heißt, du disqualifizierst ihn sportlich, er kann nicht mehr mithalten, das sagst du.
Dann kannst du nicht nach einem halben Monat wieder sagen.
200 Spieler kommen, du Holger, scheiße, wir haben drei Verletzte in der Abwehr, wir bräuchten dich dann doch nochmal. Das wird nicht einfach werden.
Und jeder, der sich aber an die vergangene Saison beim VfB Stuttgart erinnert, Auftakt Zweitligasaison, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber ihr da draußen bestimmt, erster Spieltag gegen Hannover 96, die Innenverteidigung, Kaminski schnell mit Kreuzbandriss raus, ja. Dann wurde Avuca eingewechselt, Badstuber hat sich weiter schön warm gemacht draußen, dann hat Avuca aber in der Endphase des Spiels eine gelb-rote Karte kassiert, war plötzlich auch gesperrt. Wer hat am zweiten Spieltag in Heidenheim gespielt?
Holger Badstuber. Wer hat ein Tor gemacht in Heidenheim? Holger Badstuber. Ja klar, das geht.
Und der hat ja dann ein paar Spiele danach wieder gemacht und war Stammspieler. Also ich denke, dass der Badstuber genug alt ist und er die Situation sieht. Und ich denke auch, dass jetzt nicht er in einer Mannschaft ist, wo man einfach da 30 Weltklasse-Spieler hat. Also er ist eine Mannschaft, wo er meine topfit ist und mit seiner Spielauslösung kann er da sicher noch mithalten. Aber das muss der Verein entscheiden. Aber ich denke, dass er einfach, entweder bleibt er gedundig oder er geht. Aber ich glaube, so wie ich ihn, ich kenne ihn nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie er als Charaktertyp ist. Entweder, du musst da auch stark mental stark sein, dass du die eineinhalb Monate durchmachst, weil du trainierst mit der zweiten Mannschaft. Und das muss ja nicht heißen, dass du dann die Spiele dort machst. Es kann dann zeigen, dass sie dir sagen, dass du dort auch nicht spielst. Also das bedeutet, irgendwo musst du dann ja mental auch stark sein.
Ein Trainer von Farnhorst hat schon gesagt, ich muss erstmal noch mit ihm besprechen, ob er Spielzeit bekommen kann. Also das ist tatsächlich eine wirklich vertragte Situation. Eine Baustelle auch, die der Club aufgemacht hat, jetzt so kurz vor Trainingslagerstart, die vielleicht nicht unbedingt nötig war. Am Ende ist mit Sicherheit anders oder eleganter, sagen wir es mal so, vielleicht lösen können. Jetzt ist mir in der Situation und wir sind alle sehr gespannt, wie das sich gestalten wird in den nächsten Wochen.
Aber Stichwort Baustellen, Philipp, da wurde eine andere große Baustelle beim VfB Stuttgart quasi einen Tag später, einen Tag nach dieser Badstuber-Meldung, geschlossen, getilgt. Was weißt du?
Ich weiß das, was ich tatsächlich geschrieben habe, was ihr da draußen auch schon gehört habt, denn wir haben es am Mittwoch schon vermeldet. Lilian Eckloff, das große Talent des Clubs, 17 Jahre bis heute Sendungsausstrahlung alt gewesen. Jetzt ist er 18 Jahre alt, durfte seinen ersten Profivertrag unterschreiben. Daran hat der VfB lange, lange gearbeitet und hat so das Top-Talent aus dem eigenen Hause, das man seit Jahren ausgebildet hat, langfristig an sich gebunden. Nico Willig, sein alter Trainer in der U19, hat vor zwei Jahren mal zu mir gesagt, wenn wir den nicht hochbringen zu den Profis, dann schaffen wir es mit keinem mehr. Bei der VfB Jugend. Kennst du den Spieler? Hast du schon was von ihm gehört, gesehen?
Ich habe nur was gehört, aber ich finde es ja gut, dass das jetzt eigentlich mal einer von der Jugend hochkommt, weil man vertraut hier bei Stuttgart zu wenig auf seine eigene Jugend, weil ich habe hier viel mitbekommen, wie man, es war da Kimmich, der dann weggegangen ist, oder es gibt so viele VfB-Spieler, Junge, wo dann wirklich eine super Karriere gemacht haben, wo es bei Stuttgart nicht geschafft haben. Und ich wünsche dem Jungen viel, viel Glück und viel Erfolg, vor allem, dass er nicht dass er keine Verletzungen hat. Und ich finde es eine super Sache, dass man wirklich einen Jungen von VfB Stuttgart von der Jugend wieder hochzieht. Ja.
Wie war das denn bei dir damals? Da gab es ja auch so ein paar Jungs, die da zumindest versucht wurden, ranzuführen. Wie ist das in der mannschaftsinterne Chemie, in der Kabine? Ist das noch so, wie ich das kenne von meinen Amateurfußballzeiten, von wegen hier Bälle zusammensammeln, Kisten tragen oder wie läuft das?
Gut, wir in der Mannschaft, wo ich gespielt habe, da waren wirklich viele Charaktertypen. Also mit Jens Lehmann, mit Kedira, mit Bularus, mit Bogdemjak, mit Marika, mit Kleb, also mit Ambrosini,
Camoranesi,
ja genau, der Camoranesi. Ja, aber der war ja auch ein Weltmeister. Dann hast du halt richtig so Charaktertypen gehabt und da hast du es nicht einfach gehabt als Junge. Also wenn du hochgekommen bist und konntest keine große Fresse halten, also, weil du hast dann schon eine auf die Kappe bekommen von uns. Also. Aber ich war selber noch jung, aber ich bin halt einer gewesen, der mir halt von den Eltern sagen lassen hat, aber der halt auch ein schwerer Charakter war. Aber wir waren halt schon richtig so Typen. Und wenn dann da ein 18-Jähriger hochkam, da hat er dann schon ab und zu was die Meinung von den Eltern gehört. Aber wir haben denen viel geholfen. Also wir haben den eigentlich meistens, haben wir die Jungs am Boden gehalten, dass die nicht jetzt meinen, okay, ich bin ja in Bundesliga-Mannschaft, ich bin bei den Profis, ich kann machen, was ich will. So, der hat halt genau gewusst, was er machen darf, aber ja.
Und ich glaube, korrigiere mich, aber man erkennt ja wahrscheinlich dann auch als älterer oder als erfahrener Spieler, wenn dann einer von diesen Jungen auch wirklich Potenzial hat.
Das ist noch immer, also ja. Bei uns, ich darf nicht vergessen, der Kakao war ja auch noch da. Also,
stimmt,
also, das
Charakterköpfe noch ein Löcher damals.
Also da, der war ja auch noch ein richtig Charakterspieler und alles, wo auch immer ehrgeizig war, um zu gewinnen. Also das bedeutet, wenn wir dann gesehen haben, dass ein Junge wirklich Talent hat und der auch stark war und ich gehörte auch eigentlich auch noch zu den Jungen, aber dann wurde er dann schon unterstützt von der Mannschaft und alles. Aber du konntest einfach nicht jetzt denken, dass du irgendwie eine große Klappe oder eine große Fresse haben konntest. Das ging natürlich nicht. Also an einem Jens Lehmann konntest du nicht einfach sagen, hol du die Bälle, weil es wäre dann etwas anderes gewesen. Der hätte dir wahrscheinlich die Bälle weggeschmissen und musstest du sie holen gehen. Aber
gut, ja. Jens Lehmann hat nicht nur Bälle hochgeschmissen, sondern auch Schuhe auf das Tor kurz vor dem Elfmeter.
Oder auch in dem Spiel warst du auch auf dem Platz, als er, glaube ich, dem Khalid dieses Stirnband abgerissen hat und dann auf
den St. Petersburg.
Ja. Also das ist halt so, aber bei uns hat man das gemacht, aber man hat sich eigentlich alle gut verstanden. Also wir haben dann wirklich alle in einen Strang gezogen und ja, wir waren ja auch einmal nach der Vorrunde mit 12 Punkten da gestanden. Alle haben gesagt, ja, diese Mannschaft. Und dann sind wir vom zweitletzten Platz UEFA Cup reingekommen. Also musst du Charakterspiele haben, um sowas zu erreichen, weil sonst geht es nicht.
Vollkommen richtig. Bin gespannt, ob Momo Sissé einer werden kann. Da haben wir ganz eingangs drüber gesprochen. Junge Spieler von irgendwo her gekauft, und um dann eben auf die Entwicklung zu setzen und möglichst einen hohen Wiederverkaufswert zu generieren. Momo Sissé in Le Havre, 17 Jahre alt, bin ich sehr gespannt, ob der tatsächlich. Er ist fest für den Profikader geplant, aber wirklich Spiele machen wird bei den Profis. Sicher keine mehr machen wird, weil der VfB will ihn unbedingt nicht mehr zurück. Das ist Paulo Maffeo. Und ich glaube, nicht wenige VfB-Fans werden am Donnerstagabend, wenn ihr die Sendung hört, vielleicht danach gleich umschalten und auf dem Streamingportal eures Vertrauens FC Girona gegen FC Elche schauen. Christian, um was geht es da ganz genau?
Ja, da geht es um den entscheidenden Platz, um den letzten verbliebenen Platz in der Primera División. Also im Gegensatz zu der deutschen Liga, die ja zwischen dem 16. der ersten und dem 3. der zweiten Liga eine Relegation spielt, ist es so, dass in Spanien Aufstiegsplayoffs stattfinden. Und da ist Girona tatsächlich jetzt im Finale und sogar auch leicht favorisiert gegen Elche, die nämlich in der regulären Saison tatsächlich hinter der Mannschaft geblieben sind. Ja, und für den VfB Stuttgart muss man an der Stelle, glaube ich, ganz klar und deutlich sagen, geht es um Geld.
Da geht es um Geld, richtig, denn wenn Girona aufsteigen sollte, dann ist eine Kaufoption fällig. Die müssen den Kollegen Maffeo dann fest verpflichten und so kommen immerhin 5 Millionen von den 9,5 bis 10, die man für ihn ausgegeben hat, wieder rein und der Schaden ist halbwegs repariert.
Das Einzige, das wir jetzt noch klären müssen oder vielleicht klären lassen von unseren Hörern, ist, sagt man jetzt eigentlich Girona oder sagt man Girona?
Und da bitten wir um eure Zuschrift.
Genau. Antwortet uns einfach in den sozialen Netzwerken entsprechend. Wir sind sehr gespannt. Gerne auch per Sound natürlich. Ihr könnt es ja unfallfrei einsprechen. Jetzt aber hören wir kurz den Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Unser NLZ News Flash Kurs. Wir haben eigentlich gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Nachwuchsarbeit vom VfL Stuttgart ist immer ein fester Bestandteil unserer Sendung. Ich will gar nicht so sehr auf den Stand der Vorbereitung U21, 19, 17 eingehen. Da ist noch viel Bewegung, viel Arbeit auch. Die Saisonstarts stehen Mitte September an. Was ich gern wissen wollen würde von dir, Kuss, auch weil du natürlich das aus erster Hand erzählen kannst. Du bist Jugendspieler in einem großen Club, der oder zumindest ein traditionsreicher Club, wie der VfB, wie der FC Basel auch, ja, die in ihrem Land, in ihrer Hemisphäre, in ihrem Wirkungskreis eine große Tradition haben. Auf was kommt es da an, als junger Nachwuchsspieler, Teenager vielleicht noch, was brauchst du wirklich, um dann diesen Sprung zu packen? Neben natürlich dem Trainer, der auf dich setzt und so weiter, ja, das ist selbstverständlich, aber die Eigenleistung, die du bringen musst, außer natürlich gut kicken zu können, auch das ist logisch, aber was kommt es an?
Der Wille.
Ja.
Der Wille und auf viele Sachen zu verzichten, was du in der Jugend halt viel verzichten musst. Also du musst dir im Klaren sein, schon als Junge, dass du die Partys vergessen kannst, was deine Freunde machen am Freitag, Samstag, Sonntag oder wenn die rausgehen. Auf das musst du verzichten und der Wille, wenn du wirklich den richtigen Willen hast, dann kannst du es schaffen. Also Talent und alles, das muss ja alles dazu gehören. Wie, wie ihr gesagt habt, aber der Wille ist halt das Wichtigste.
Kann man es in Prozente dann ausdrücken? Also ich habe auch schon mit ehemaligen Kickern gesprochen, Profikickern, die gesagt haben, weil ich war kein überragender Fußballer, technisch vielleicht nicht so brillant, und aber bei mir war es halt auch dasselbe gesagt, auch der Wille. Und die sagten teilweise, also das macht deutlich über 50% bis fast 70% aus.
Das sage ich auch, ja. Das ist so, weil Talent alleine reicht heutzutage nicht mehr. Also ich war halt eine, bei mir, ich kann persönlich von mir erzählen, was ich war. Ich habe immer an meine Stärke geglaubt. Also ich habe immer meinen Kopf gehabt und ich wusste, was ich will, und konnte mir viele reinreden. Es gibt auch schon in der Jugend, wo Trainer nicht auf mich gestanden ist, aber der kam an mir nicht vorbei, weil ich einfach dann den Willen hatte und ich war einfach stärker als der andere. Und ob du dann eingewechselt wurdest und dann den Unterschied gemacht hast oder von Anfang an gespielt hast, bei mir hat ja wirklich fast nur der Wille gezählt.
Gab es so eine Art Mentor, irgendjemand, der aus dieser Zeit, wo du gesagt hast, der hat mich irgendwie beeinflusst stark, der hat mich weitergebracht, ob es jetzt ein Trainer war, ein Betreuer, vielleicht eine Privatperson?
Gut, mein Vater hat mich ganz am Anfang, wo ich jung war, war natürlich mein Vater, der war voll dahinter wegen dem Fußball, aber nachher, wo ich in die erste Mannschaft kam, weil ich sicher den ersten Schritt verdanken kann, der mich halt dann als eigentlich nicht bekannter für junge Spieler war, der Groß, weil der hat eigentlich nur auf erfahrene Spieler gesetzt, und wo ich dann den Vertrag unterschrieben habe, haben alle gesagt, uff, das wird fast unmöglich, weil da spielen fast nur alle 25-Jährigen. Er hat auf mich voll gesetzt, also ich war Stammspieler direkt, und der hat mir viel geholfen. Dann mein Berater und mein Freund Milan Kaczmar, der hat mir viel geholfen in der Karriere, vor allem bei der mentalen Stärke, und der war halt in den schwierigen Momenten, weil du als Fußballer viel Dummheiten machst. Das ist einfach so, das muss man sagen. Also es gibt keinen Fußballer, der eine Karriere durchmacht oder keinen Blödsinn macht. Und da war ich auch dabei, also ich habe auch viel Blödsinn gemacht. Und da hat er mir viel geholfen, eben der Berater. Und er war Berater, aber durch das ist er mein bester Freund geworden und die Person, die ich am meisten vertraut habe. Und ja, das sind halt wenige, aber gute für mich.
Du hast gerade Christian Groß angesprochen, der also auch eine wichtige Person in deiner Entwicklung war. Wie ist das denn? Gibt es dann so bestimmte, auch besondere Beziehungen zwischen Spielern und Trainern? Anders gefragt, wie hast du denn dann reagiert, als Christian Groß dann plötzlich nach Stuttgart gekommen ist? Ist es dann so ein großes Wiedersehen, wo man dann weiß zwar, was einen erwartet, oder wie nimmt man das denn auch emotional wahr, so ein Laufweg?
Gut, ich wusste es ja schon ein bisschen. Also ja. Ich wurde ja auch schon gefragt, wie er ist und so, wie er in Basel war. Und ich konnte ihn ja nur empfehlen, weil, wie ich gesagt habe, er war für mich eine wichtige Stütze. Und dann kann ich ja nicht sagen, wenn mich VfB fragt, wie ist der Trainer. Für mich war er eine sehr wichtige Person. Und wo er hier war, ich wusste, dass wir uns von diesem zweitletzten Platz, dass wir uns da retten werden mit ihm, weil ich wusste, wie er trainiert und auf was er Wert legt. Und es hat ja gut funktioniert. Danach kamen die anderen Probleme, was er dann gemacht hat, das weiß ich ja nicht. Und ich habe da viele Sachen mitbekommen und so. Aber er war gut, ja. Er war gut. Aber er ist eine harte Person. Also.
Ja, so hat er sich auch gegeben. Aber ist das
er ist eine harte so? Person. Also. Zu den jungen Spielern ist er schwer eigentlich.
Ist es dann so, dass zum Beispiel jemand wie er, gut, das ist jetzt natürlich nur Pass pro Toto, aber oft ist es ja so, dass Trainer, zum Beispiel auch ein Huub Stevens oder so, dann oft gerne so nach außen auch in Pressekonferenzen den harten Hund geben, um aber auch ein Stück weit auch die Mannschaft zu schützen. Oder ist es dann schon auch das Naturell auch der Trainer, dass die dann auch intern dann so sind? Oder haben
manche der ist einfach alte Schule. Ja. Bei dem gibt es nicht, also ich kann mich gut erinnern, wo ich 18 Jahre war, 19, habe ich eine Flagge auf meinen Schuh gemacht. Das war damals gerade rausgekommen.
Ja, die Option, das draufsticken zu
lassen. Der hat mir gesagt, du spielst nie mehr in diesem Schuh. Zieh normale Schuhe an. Und für mich war das erledigt. Also ich habe den Schuh einmal angezogen und nie mehr. Also schau, ich will dich nicht. Also er war alte Schule und alter Charakter und ja.
Funktioniert das heute noch? Also gibt es heute, nein. Meine Typen gibt es ja heute noch, aber sie sind nie mehr allzu sehr in Trainerposition.
Die Jungen Felix können gar nicht mehr.
Also, die Jugend verändert sich ja. Kannst du die
heute noch so anschauen? Sag ich jetzt euch mal ehrlich, die Jugend können das gar nicht mehr im Kopf mithalten. Also die können gar nicht mehr so einen Trainer haben. Da kommt gleich, sagt ein Junge, ja, ich kann nicht, weil es ist mir zu hart, ich gehe nicht. Also vergiss das. Fußball hat sich da komplett verändert. Also Da gibt es keine Läufe mehr, wo du 50 Mal über 100 Meter hin und her sprinten musst und dann weiter trainieren musst. Das gibt es nicht mehr. Oder Straftraining, habt ihr schon zuletzt mal Straftraining gehört, wo wir ein Spiel verloren haben, mussten wir 2 Stunden laufen gehen und nach dem Spiel am nächsten Tag, wo du kaputt bist. Also die Jungs kennen das gar nicht mehr. Das ist die neue Generation, das behaupte ich.
Das letzte Straftraining, das ich erlebt habe, war im Trainingslager in Spanien, als Hub Stevens morgens um 5 Moritz Leitner aufs Laufband geschickt hat und aber daneben stand mit der Uhr und geguckt hat,
ja, also wie lange er läuft. Aber klar, ich erinnere mich auch an Trainingseinheiten mit Felix Magath, kurz nach Sonnenaufgang irgendwie noch einen Waldlauf in Degerlochs Höhen. Also
ja, ja.
Das gab es alles. Aber wir hatten das letzte Woche nämlich, das ist ganz interessant, dass du es ansprichst, Kurs, weil wir hatten das in der vergangenen Woche mit Steffen Görsdorf, der aus der spieltaktischen, aus der statistischen Analyse auch gesagt hat, die Zeit dieser Trainergeneräle ist vorbei.
Ist vorbei. Jetzt setzt man auf Wohlfühlfaktor, wir müssen das, es ist vorbei. Also was ich auch erlebt habe, zum Beispiel auch die letzten Jahre in der Fußball, die Trainer, die will man gar nicht mehr. Das ist einfach so. Man hat komplettes Training verändert, man schaut auf andere Details, man schaut, dass die Jungen können gar nicht mehr kritikfähig sein. Also wenn du denen wirklich die Meinung sagst, dann verletzt er sich oder hat gar kein mehr Selbstvertrauen mehr zum Spielen. Also wenn du zum Beispiel jetzt einen Jungen mal wirklich zu Sau machst, dann merkst du haargenau, dass der mit seinem Selbstvertrauen runter ist und fertig, für ihn ist das Spiel vorbei. Aber wenn du ihm die ganze Zeit sagst, komm Junge, gut, auch wenn du 3-0 hinter bist, musst du ihm sagen, komm Junge, gut, das ist dein Blödsinn. So, wenn du 3-0 hinter bist, dann brennt der Baum und dann kannst du doch nicht einem sagen, komm Junge, nur um zu schauen, dass die Atmosphäre gut ist. Und das gibt es nicht mehr, das ist vorbei. Das ist jetzt die Zeit und man muss es so akzeptieren, wie es ist. Und da haben es eben dann die älteren Spieler auch schwer. Sage ich jetzt mal, dass die älteren Spieler haben es schwer, weil den Jungen wird viel
die
mehr...
Die das kennen, meinst du so?
Weil
die das
ja,
kennen.
Weil... Ich denke jetzt zum Beispiel, wer soll ich jetzt nehmen? Ich weiß jetzt nicht. Wer ist der Dreckskerl in Stuttgart? Gibt es einen überhaupt? Keinen, oder?
Wird schwierig. Er spielt in der zweiten Mannschaft vielleicht.
Also wenn der Backstube so ein Dreckskerl ist und er die Meinung sagt, und was ich ja auch gut finde, solche Spieler gibt es jetzt zu wenig, weil man schaut nur noch, dass man die Spieler... in ein schönes Paket, komm Junge, so muss es laufen.
Ich kenne einen Dreckskerl, der spielt, aber nicht mehr beim VfB Stuttgart, den ich persönlich für im positiven Sinne für so einen Dreckskerl halte, das ist Joshua Kimmich, der spielt aber beim FC Bayern. Das ist für mich...
Ja, aber da sieht man es aber auch. Ja. Der ist ein Leistungsträger.
Ja.
Der gibt alles. Und der sagt dann auch mal, was die Meinung ist. Und Bayern liebt den. Alle lieben den. Ja. Weil der spielt deutsche Nationalmannschaft. Der Junge, der beißt, der geht, dem ist alles egal. Auch nach dem Spiel, wo er gesagt hat, dass wir spielen scheiße. Und solche Spieler kann ich hier keinen mehr.
Gibt es weniger?
Gibt es weniger,
ja. Ja, da ist man, glaube ich, heute noch sehr, sehr traurig über den Umstand, dass man den einfach so erziehen lassen. Weil das hat man schon gesehen. Ich bin ein großer Verfolger der Stuttgarter Jugendarbeit. Ich gucke sehr viele Spiele um 19, um 17. Und das hast du halt bei dem Kerl einfach gesehen. Das hast du schon gesehen, als der 15 war. Das hast du dann gesehen, als er mit 17 in der U19 gespielt hat. Hast du das gesehen? Ja, und dann musst du halt, finde ich, das ist im Nachhinein jetzt leicht zu behaupten, klar, aber dann musst du halt einfach versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um den Jungen eine Perspektive aufzuzeigen. Das hat man nicht geschafft und jetzt siehst du halt, wo er ist, ganz klar. Ist schon stark,
am Schluss
aber gehört einfach auch sehr viel dazu. Also das kommt ja aus ihm selbst. Ich meine, da musst du schon
es
musst
ist, du
einfach richtig.
Es ist so eine Besessenheit. Es ist ja, genau. So eine Besessenheit, die dazu gehört. Ne?
Ja. So, wir haben noch einen Punkt hier auf der Liste. Ich weiß nicht, ob es um Besessenheit geht. Jedenfalls, das Trainingslager steht an den Kitzbühel. Ganz klassische Frage, muss ich dich fragen. Hast du es gemocht früher oder hast du es gehasst?
Ich hab's gehasst. Wer mag schon Trainingslager? Es kommt darauf an, wo man jetzt gespielt hat. Zum Beispiel Spanien war schön. Also da war alles mit Ball, ja. Nur Ball. Und ich habe das erste Mal erlebt mit Malaga, da haben wir 3-mal die Woche Freundschaftsspiele gehabt, also du hast fast nicht trainiert. Nur Spiel. Ja, ja. In Deutschland haben es nicht gerne gehabt und in Italien auch nicht, weil da war Laufen, physisch, Laufen, Trainingslager und glaub mir, das nach irgendwie, nach jahrelangem Fußball geht dir das beginnst du an zu hassen. Weil du freust dich mehr so auf Fußballspiele, also wenn die Meisterschaft wieder losgeht, aber das alles vorher, Das ist schwer, ja.
Ist auch tatsächlich eine Philosophiefrage, deswegen für mich auch kein Wunder, dass du sagst, in Spanien alles mit Ball, das ist halt ein anderer Ansatz zu trainieren. Ja. Deutschland, Oldschool, da wird halt doch dann sehr, die Athletik sehr, sehr hochgehängt, ist auch wichtig, ganz klar. Aber dass die Spanier vieles mit Ball oder alles mit Ball machen und wieder, du holst dir die Kondition über die Spiele.
Nur über das.
Ja. Bin ich gespannt, der VfB hat ja ähnliches vorgehabt, der hatte jede Menge Testspiele ausgemacht. Bis jetzt haben so viele stattgefunden. Ja, also
läuft eher semi auf
Seiten. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, genau, wir nehmen am Mittwoch auf wie immer und eigentlich hätte noch um 16 Uhr, während wir uns mit dir hier getroffen haben, kurz ein Testspiel in Mainz stattfinden sollen.
Heute?
Konnte nicht, wegen Corona, weil die einen positiven Fall haben im Team und dadurch entsprechende Maßnahmen ergreifen mussten. Und an diesem Samstag, wenn ich mich dann schon aus Kitzbühel melde, wenn der VfB im Trainingslager aufsteht, ist um 18 Uhr ein Spiel gegen den FC Liverpool angesetzt für den VfB.
Hier?
Nein, in Kitzbühel.
Oh, schade. Sonst hätte man vorbeifahren können.
Ich wäre vorbeigefahren. Wenn du auf dein Moped gehockt wärst, du rumgefahren. Nee, das ist tatsächlich in Kitzbühel und soll dort, bis jetzt ist der Status quo so, stattfinden, auch wenn es im Umfeld des FC Liverpool einen Betreuer offensichtlich gibt, der auch positiv getestet wurde. Warten wir es mal ab, ob das wirklich so stattfindet.
Wie immer seid ihr da bei uns auf dem Laufenden, Stuttgarter Nachrichten.de und in der App Mein VfB. Wir halten euch auf dem Laufenden rund um die Testspiele gegen den FC Liverpool, wenn es dann stattfinden sollte. Aber, und das, Philipp, müssen wir auch natürlich unbedingt ansprechen, denn der VfB Stuttgart nimmt teil am Heldencup.
Jetzt kommt Christian Heiler, der freut sich schon die ganze Woche drauf.
Ich versuche es natürlich völlig ohne Umschweife. Ich habe hier auf meinem Zettelchen stehen Heldencup, Gedankenstrich, die Champions League des kleinen Mannes.
Ja, ja.
Kurz zusammengefasst, ein Viererturnier, das der VfB Stuttgart bestreitet, mitspielen gegen den Hamburger SV, gegen Arminia Bielefeld. Dann nimmt auch noch Feyenoord Rotterdam an dem Viererturnier teil. Da wird der VfB aber nicht gegen diese Mannschaft spielen. Kurz, jetzt muss ich dich fragen, das ist der Heldencup, ein Turnier im Trainingslager in Österreich. Du bist deines Zeichens zweifacher Uhrencup-Sieger, wenn du dich noch daran erinnerst. Du hast, das gibt tatsächlich
die Stadt Stuttgart einmal.
2006 mit Basel und 2010 mit Basel.
Nein, das stimmt. 2006
Basel,
2010 Basel. In der Schweiz, oder?
Ja. Genau.
Das siehst du, zweimal gewonnen.
Ja.
Servus. Jetzt erinnere ich mich.
Ist das, wie sind solche, also im Rahmen des Trainingslagers, solche Turniere, Trainingsspiele, Testspiele, wie wichtig sind die mit Blick auf den ersten Spieltag dann?
Ich finde das zum Beispiel super, weil dann spielst du. Dann hast du Spiele, anstatt nur zu trainieren. Desto mehr Spiele, das du hast, ist besser, weil da holst du dir auch das Selbstvertrauen, da holst du dir alles wieder ein bisschen zurück und wenn du halt so wie gegen, ja, jetzt nicht gegen Rotterdam, aber wenn du zum Beispiel gegen Hamburg oder so gute Mannschaften spielst und ist das gut. Also wir haben zum Beispiel früher, wo ich bei Inter war, haben wir Freundschaftsspiele gegen Real, Manchester United, Valencia und so gespielt. Das hat nichts mehr mit Freundschaftsspielen zu tun, weil bei uns, wo wir in San Francisco gegen Real gespielt haben, waren 80.000 Zuschauer. Das kannst du nicht mehr als Freundschaftsspiel sehen. Also da musst du 100% geben, weil wenn du da reingehst, ja, heute habe ich keinen Bock oder so, dann kann es mal scheinen, dass du eine Klatsche bekommst. Aber ich habe es zum Beispiel gerne gehabt, wenn man viele Freundschaftsspiele gehabt hat, weil so findest du zu deinem Rhythmus und dann, wenn dann der erste Spieltag kommt, bist du besser darauf vorbereitet, als wenn du nur trainierst.
Da haben solche Testspiele dann vor so einer Kulisse haben dann schon gar nichts mehr mit Testspiel zu tun.
Je nachdem, wo sie damals gespielt haben, in den USA ist auch die Population oder die, sag ich mal, die ethnische Minderheit der italienischstämmigen Amerikaner relativ hoch, dann sind da halt, da ist dann die Hölle los.
Da war gegen Real Madrid 80.000 und wo wir gegen Juve gespielt haben, waren 60.000. Also das ist unglaublich.
Weiß da nicht. Kannst du auch nicht zurückziehen, das geht nicht.
Wie sehr nimmst du denn, also spielt das für dich eine Rolle? Beispielsweise der VfB spielt jetzt gegen Arminia Bielefeld, was ja dann aller Voraussicht nach ein direkter Konkurrent sein wird um den Klassenhalt. Spielt das eine Rolle, dass man jetzt schon gegen die ein Testspiel macht? Oder ist das beispielsweise wie im US-Sport, wo ja dann wild schon vorher Pre-Season-Games stattfinden, ist das egal, weil das wirklich das Ligaspiel was ganz anderes ist?
Also Ligaspiel wird ganz anderes sein. Also es muss, wenn jetzt der VfB 5-0 gewinnt, heißt das nicht, dass dann Bielefeld vielleicht die schlechtere Saison macht. Also das kannst du gar nicht. Weil es kommt darauf an, mit welcher Mannschaft du spielst. Viele Spiele werden getestet. Der Trainer will vielleicht spielt VfB Stuttgart mit der Stammelf, Bielefeld spielt mit Hälfte. Das weißt du nicht. Also, und was halt gezählt hat, hat die letzte Saison gezählt. Bielefeld war Erster, Stuttgart war Zweiter. Und da in der Meisterschaft ist immer etwas anderes. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass Union Berlin oben bleibt. Und die sind auch mit, ja, am Schluss sind sie oben geblieben.
Ja, die sind relativ souverän. Das
Ganze also kann man so sagen, oder? Hätte ich auch nicht gedacht. Also für mich war das der Abstiegskandidat Nummer 1. Aber am Schluss sind sie oben geblieben.
Gibt es denn Kontakte noch zu Union Berlin? Ich erinnere mich beispielsweise, dass es einen Innenverteidiger gibt mit Nevin Subotic, der da noch kickt. Hast du da
also ich habe gute Kontakte und auch schlechte Kontakte. Also wenn wir so offen reden. Nein, der gute Kontakt ist Nevin Subotic und der schlechte ist natürlich die Vergangenheit mit dem Trainer Urs Fischer. Freunde werden wir nicht mehr. Aber ist gut so. Das braucht es auch im Fußball. Entweder willst du mal Freund, willst du kein Freund. Ich habe in Stuttgart auch gute Erfahrungen mit einem Trainer, aber ist gut, ja.
Urs Fischer geht gerne angeln, habe ich gelesen vor kurzem.
Was du nicht alles.
Schöne Story, wo er mit so einer Warthose, mit einem Hecht im Fußball großartig. Gut, eine Sache noch, bevor wir einen Jingle erfahren. Und zwar am Samstag steht der VfB-Pokalgegner fest. Der DFB-Pokalgegner. Hansa Rostock wartet im Finale auf. Christian,
das ist mein Merk, deswegen. Also am kommenden Samstag um 16:45 im Rostocker Ostseestadion das Finale im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern zwischen, Philipp, du hast es gerade gesagt, Hansa Rostock und meinem persönlichen Lieblingsvereinsnamen, dem Torgelower FC Greif. Schalke. Das ist ein Oberligist aus Mecklenburg, der vermutlich eher keine Chance haben wird, aber wir werden es beobachten. Man kann es auch live sogar in der AD-Konferenz
sehen. So sieht's aus und die Zeichen stehen schon eindeutig in diese Richtung, dass der VfB zum dritten Mal in Folge in der ersten DFB-Pokalrunde an die Ostsee reist, um gegen Hansa Rostock versuchen. Es steht ja 1-1 in den Duellen, ne? Einmal verloren, einmal weitergekommen. Und jetzt kann man sich da, könnte man sich einen kleinen Vorteil verschaffen.
Ja, das nächste Mal werde ich statt Lotto zu spielen, glaube ich, irgendwie die Erstrundenspiele im Pokal tippen. Da könnte man da durchaus ein kleines Vermögen mitmachen. Jetzt allerdings haben wir noch eine ganz besondere Rubrik für dich, Kuss.
Oh.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Und zwar stellen wir dir jetzt drei Entweder-oder-Fragen. Und du entscheidest dich für eine der beiden Antworten und im Idealfall begründest du die auch. Also deine Ausrede. Ja?
Wir wünschen jetzt schon frohes Entscheiden, Kuss. Aber ich glaube, es ist nicht so schwer.
Du kommst ja durch.
Ich kann gerne machen. Bitte. Die erste Kategorie ist Italien. Fiorentina oder Internationale?
Fiorentina. War eine super Zeit für mich. War der erste Schritt nach Italien und in die Serie A, in die große Serie A. Und wir haben mit Fiorentina eine super erfolgreiche Zeit gehabt. Wir haben sogar Champions League gespielt. Die haben damals zum letzten Mal Champions League gespielt, also die nächsten 10 Jahre ohne Champions League, das ist auch unglaublich und für mich eine unglaubliche Zeit. Ja.
Wie war damals? Was waren deine Kameraden, deine Mannschaftskollegen?
Mutu, dann Bobovieri,
ja.
Luca Toni,
ja.
Liverani, ja, also schon eine gute Mannschaft gehabt. Ja. Unifalushi, der tschechische Nationalspieler,
ja.
Also richtig gute Mannschaft, ja. Frey, Sebastian Frey, der französische Torwart, gute Mannschaft.
Klingt tatsächlich nach einer super Mannschaft. Irgendwie. Ich glaube, wir haben noch nie eine Folge gehabt, Philipp, wo so viele prominente Namen hier genannt wurden.
Ja, auf jeden Fall. Podcast. Hat ja auch seinen Grund.
Absolut. Zweite Kategorie, die bezieht sich jetzt eher auf die Schweiz. Schokolade oder Käse?
Boah, definitiv Schokolade.
Ja. Kommt schnell.
Das war mein Problem in der ganzen Karriere. Zu viel Schokolade gegessen. Hätte ich da ein bisschen weniger gegessen, wäre es vielleicht noch besser gelaufen.
Ja.
Und die letzte, dann hast du es auch schon geschafft.
Das ist meine Lieblingsfrage
von allen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, weil das wirklich auch was ist, was man als Fan, glaube ich, ganz groß in Erinnerung hat beim VfB Stuttgart. Die letzte Entweder-Oder-Frage bezieht sich auf Elfmeter. Links unten oder rechts unten?
Was denkt ihr?
Ich sage rechts.
Ich sage links. Also vom Torwart aus gesehen oder von mir?
Von dir aus.
Von mir links unten. Ja. Das war der erste Elfmeter gegen Schalke, wo ich gegen Neuer versenkt habe. Und das war mein Lieblingseck, weil ich da den ersten Elfmeter in der Bundesliga geschossen habe. Und mein zweiter, weil der erste Elfmeter, wo ich in der Karriere geschossen habe als Profifußballer, war mit Florenz im Halbfinale gegen Glasgow Rangers. Und der war auch links.
Ist das etwas, weil die ja bei dir wirklich todsicher waren, in den allermeisten Fällen, ist das etwas, wo du dir vorher ganz klar vorgenommen hast, den schieße ich nach links oder den schieße ich nach rechts?
Ich habe einen guten Innenseitenschuss und ich entscheide mich dann schon früh für die Ecke und dann versuche ich desto platzierter dorthin. Aber desto mehr Elfmeter, dass du schießt und desto weniger, dass du verschießt, ist dein Selbstvertrauen größer. Und meins war riesig, weil ich habe 8 von 8 gemacht, also das war super.
Das ist die Quote.
Das ist definitiv eine Quote.
Das war schon kurz, also war jetzt nicht so schlimm, oder?
Das war super. Das war eine einfache Frage. Ich habe viel etwas Schlimmeres
erwartet. Nein,
wir gehen ja, schon ein bisschen harter sein
können. Wir gehen dazu, dass es ein bisschen
ich so mehr
angehen, als ob es schlimmer sei oder ist, als es dann wirklich hinten rauskommt.
Also es ist eigentlich immer vor allem dieser Effekt, den ihr da draußen leider nicht mitbekommen könnt, dass immer erst der Schreck in die Augen fährt und dann aber ist es dann
Es war nicht easy. Ich habe Schlimmeres erwartet.
Also. Nein. Wir sind ja keine Unmenschen. Bitte. Das war's für diese Woche, würde ich sagen. Wir bedanken uns ganz herzlich.
Ich bedanke mich auch.
Das hat großen Spaß gemacht.
Wir war super, ja.
Dir ein bisschen, ja.
Danke.
Und euren Hörern, sage ich schon, unseren Hörern da draußen auch. Christian, wir müssen noch ein bisschen Standards ab.
Ja, genau. Einfach der wirklich Hinweis, der uns einfach auch wichtig ist und am Herzen liegt und nicht einfach nur dahergesagt ist, sondern dass wir uns wirklich über euer Feedback freuen. Das gilt für die vorletzte Folge, das gilt auch für die letzte Folge und das gilt auch für die heutige Folge. Wir sind immer wirklich sehr darauf erpicht, von euch auch zu erfahren, wie kommt das bei euch an, machen wir unseren Job gut, was können wir noch besser machen, was machen wir ganz, ganz fürchterlich. Meldet euch da jederzeit bei uns über die verschiedenen Kanäle, Insta, Facebook, Twitter, mein VfB, ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt, E-Mail info@meinvfb.de. Ja. Und dann gibt es auch am Ende der Woche auch nochmal ein Newsletter des Kollegen Philipp Meisel, der, dass ihm das besonders ganz wichtig ist, euch sieht, in dieser Folge euch sieht am Wochenende. Meldet euch da an unter www.stn.de/meinvfb-newsletter. Das ist großer Sport, denn ihr werdet da nicht nur gesiezt, sondern seht auch ein kleines nettes Bildchen von Philipp Meisel.
So sieht's aus. Wir sagen Tschüss und Kuss. Das letzte Wort gebührt dir. Hast du noch irgendwas an die VfB-Fans als Botschaft, das du hinterlassen möchtest?
Ja, yes, also ich hoffe, dass der VfB wirklich diese Saison eine gute Saison spielt. Und für mich war es eine große Ehre und hat viel Spaß gemacht, für diesen Verein zu spielen. Ich habe immer Freude gehabt, vor den Leuten, vor 60.000 Leuten zu spielen. Und es war eine der schönsten Zeiten, wo ich erlebt habe im Fußball. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ihr da seid. Und ich wünsche wirklich dem VfB alles Gute. Und ich hoffe, dass sie das jetzt mal in den Griff bekommen und dass sie mal wieder, dass die Leute viel, viel Spaß haben, wenn sie ins Stadion gehen. Und hoffentlich können ja bald auch viele Leute ins Stadion gehen, weil ich bin dann der Erste, wo er wieder schauen geht.
Mehr Schlusswort geht nicht. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis nächstes Mal.
Ciao, ciao.
Podcast Stadt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.